Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dario Samadi. Ich bin Pressesprecher bei Foodwatch und begrüße einmal Sie ganz herzlich hier im Melia Hotel in Berlin und vor allen Dingen auch den Menschen, die sich per Zoom zugeschaltet haben. Das sind jede Menge und viel mehr als diejenigen, die hier vor Ort sind. Erstmal herzlich willkommen. Fehlernährung ist ein weit verbreitetes Problem bei jungen Menschen. Kinder und Jugendliche essen deutlich weniger Obst und Gemüse als von der WHO empfohlen und weitaus zu viel Süßes und fettige Snacks. Die langfristigen Folgen für die Gesundheit sind fatal. Mittlerweile kann jeder fünfte Todesfall in Deutschland auf eine ungesunde Ernährung zurückgeführt werden. Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung und für Fehlernährung ist das Umfeld, in dem wir leben, in dem Kinder aufwachsen, unter anderem die gezielte Werbung, der junge Menschen ausgesetzt sind, betrifft also Comicfiguren, Online-Gewinnspiele oder auch Social-Media-Influencer. Um dies zu ändern, hat die Bundesregierung aber keine gesetzlichen Maßnahmen oder Beschränkungen bislang vorgenommen, sondern hat auf freiwillige Initiativen der Industrie gesetzt und setzt dies auch weiterhin. Wir haben zum einen die freiwilligen Selbstregulierungen des Werberates, der Werbewirtschaft. Wir haben aber auch eine freiwillige Selbstverpflichtung der großen Lebensmittelkonzerne in Europa, den EU-Pledge. Und wir haben seit kurzem auch ein Zuckerreduktionsprogramm in Absprache mit der Bundesregierung, aber auch diese nur freiwillig. Nun stellt sich die dringende Frage, haben diese freiwilligen Versprechungen, auf die Politik und Wirtschaft seit Jahren setzen, eigentlich etwas gebracht? Sind denn Kinderlebensmittel, sogenannte Kinderlebensmittel, die also an Kinder beworben werden, eigentlich gesünder geworden? Und dafür haben wir heute für Sie mitgebracht eine Marktstudie, wo wir knapp 300 Produkte unter die Lupe genommen haben von den großen Lebensmittelkonzernen, von Nestle, Kellogg's und anderen Lebensmittelunternehmen. Wir können sie hier auch im Raum sehen, ganz eindrücklich 283 Produkte insgesamt, die wir untersucht haben. Wir möchten Ihnen die Ergebnisse heute vorstellen. Dafür haben wir drei Gäste auf dem Podium. Zu meiner Rechten auf meiner Seite ist Professor Dr. Berthold Koletzko. Er ist Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit an der Kinderklinik der Universität München. Er zählt zu den führenden Wissenschaftlern weltweit im Bereich der Kinderernährung. Er wird heute vor allen Dingen auf die Ursachen von Fehlernährung und den Folgen von Fehlernährung eingehen und zum anderen mal auch schauen, wie wirkt eigentlich Werbung auf Kinder und auf das Essverhalten von jungen Menschen. Anschließend wird Oliver Heusinger ganz auf der rechten Seite des Podiums, er ist Kampagnendirektor von Foodwatch Deutschland, wird Ihnen die zentralen Ergebnisse, die konkreten Details auch und konkreten Zahlen vorstellen. Und dann haben wir zuletzt Barbara Bitzer, sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft, der DDG, und ist Sprecherin der Deutschen Allianz Nicht übertragbare Krankheiten, der Dank-Allianz, einem Zusammenschluss von 23 wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, Verbänden und Forschungseinrichtungen. Frau Bitzer wird unter anderem erläutern, welche politischen Maßnahmen sich aus den Studienergebnissen, die wir heute vorstellen, ableiten lassen. Sie haben im Anschluss dieser drei Vorträge die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, sowohl hier vor Ort als auch per Zoom. Zu den Details, wie das Ganze funktioniert, können wir auch noch mal am Ende der Beiträge kurz eingehen. Aber jetzt erstmal, Herr Professor Koletzko, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, ein paar Worte sagen zu können zu Kinderernährung, Werbung und der langfristigen Gesundheit. Wir alle wissen, ungesunde Ernährung ist ein wichtiger Beitrag für die Verursachung von Krankheiten. Ungesunde Ernährung verkürzt das Leben. Wir haben eine sehr starke Zunahme der Krankheitslast durch die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen oder NCDs, die heute 71% aller Todesfälle verursachen. Und dazu gehören insbesondere auch die ernährungsabhängigen oder ernährungsmitbedingten Krankheiten, die Sie hier aufgelistet sehen, Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt, starkes Übergewicht, Adipositas und Diabetes Typ 2 und auch bestimmte Krebsarten wie Darmkrebs und Brustkrebs. Die Weltgesundheitsorganisation hat ausgerechnet, wie viele Millionen an Todesfällen durch schlechte Ernährung bedingt sind auf der Welt. Und Sie sehen hier die wichtigen Risikofaktoren, viel Salz, zu wenig an gesunden Produkten wie Vollkornprodukte, Gemüse und Obst, Nüsse und Saaten, Omega-3-Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und so weiter. Das, glaube ich, wissen die meisten von Ihnen sehr gut. Kinderernährung spielt hier eine wichtige Rolle, weil das, was Kinder lernen, die Ernährungsgewohnheiten, die sie übernehmen, beeinflusst ihre Gesundheit lebenslang und es beeinflusst auch schon die Gesundheit im Kindesalter. Wir haben ja in den letzten 4 Jahrzehnten eine mehr als 8-fache Zunahme der krankhaften Form des Übergewichts, der Adipositas bei Kindern gesehen. Weltweit steigt es weiter an. In Deutschland haben wir mehr als 15% übergewichtige Kinder im Alter zwischen 3 und 17 Jahren, 6% krankhaft übergewichtige adipöse Kinder. Und das kostet etwa 400 Milliarden Euro an Gesundheitskosten nur für die Gruppe der heute schon übergewichtigen Kinder in Deutschland. Wir wissen aus den Studien, wie hier aus dem Ernährungsmodul der bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheitsstudie, dass Kinder zu wenig Obst, Gemüse essen, zu wenig pflanzliche Lebensmittel, zu wenig ungesättigte Fette und viel zu viel Zucker, Süßgetränke, Süßigkeiten und fette tierische Produkte. Wir wissen also, was wir ändern müssen. Aber es ändert sich nicht. In den Industrieländern sehen wir in den letzten 20 Jahren weiter eine Zunahme des Verzehrs industriell hochverarbeiteter Lebensmittel und einen Rückgang der kaum verarbeiteten Lebensmittel am Anteil dessen, was Kinder essen. Sie sehen eine sehr starke Zunahme des Verzehrs an Fertigmahlzeiten, an Fertigprodukten. Immerhin ein Trend zu einem Rückgang der zuckerhaltigen Getränke. Also diese Botschaft ist angekommen und auf diesem Weg sollten wir auch weitergehen. Das betrifft alle Altersgruppen. Das ist schon bei den Kleinkindern zu sehen. Aber besonders hoch ist der Verzehr an hochverarbeiteten Lebensmitteln bei den Schulkindern und Jugendlichen, gleich für Mädchen und Jungen. Und wir wissen, dass leider die hochverarbeiteten Lebensmittel eine deutlich schlechtere Nährstoffzusammensetzung haben als die nicht oder wenig verarbeiteten Lebensmittel. Das müsste ja nicht so sein, aber in der Praxis ist es leider so. Sie enthalten mehr Kohlenhydrate und vor allem mehr Kohlenhydrate von schlechter Qualität, sehr viel mehr Zucker. Sie enthalten weniger Ballaststoffe und Eiweiß und andere wertvolle Nährstoffe. Und das macht krank, das zeigen gute Studien. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel einer randomisierten Studie, wo Menschen zufällig hochverarbeiteten oder wenig verarbeiteten Lebensmitteln zugeordnet wurden, die in zufälliger Folge angeboten wurden. Und Sie sehen, mit den hochverarbeiteten Lebensmitteln steigt die Kalorienzufuhr und es steigt das Übergewicht. Es ist also ein Risikofaktor für Übergewicht und Adipositas und die daraus folgenden Krankheiten wie Diabetes. Und das wird auch sehr stark durch Werbung an Kinder beeinflusst. Werbung an Kinder, das muss man sagen, macht Kinder krank. Sie erhöht auch bei Kindern die Kalorienzufuhr, wie diese randomisierte Studie bei 7- bis 12-jährigen Kindern zeigt. Insgesamt zeigen die Studien, dass Werbung den Verzehr erhöht, die Kalorienaufnahme. Sie erhöht das Auftreten von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen im gesamten Alterszeitraum zwischen 2 und 18 Jahren. Und besonders bedenklich ist, dass Werbung an Kinder sich deren noch gering ausgebildeten Fähigkeiten zur kritischen Bewertung von Werbung zunutze macht. Bis etwa 4 Jahre können Kinder Programm und Werbung nicht klar unterscheiden. Bis etwa 8 Jahre können sie nicht den nicht faktischen, verführenden Charakter von Werbung interpretieren. Das macht es eigentlich bedenklich, dass wir so viel direkt an Kinder gerichtete Werbung haben. Auch diese Studie zeigt, dass zufällig wurden Kinder zwischen 9 und 11 Jahren Influencer-Videos auf YouTube zugeordnet, die entweder für Nicht-Lebensmittelprodukte, also zum Beispiel Turnschuhe, für gesunde Snacks, zum Beispiel an der Banane, oder ungesunde Snacks, wie zum Beispiel gezuckerte Kekse, beworben haben durch die Influencer. Und Sie sehen, die Influencer-Werbung für ungesunde Snacks erhöhte die Kalorienzufuhr um 450 Kilokalorien und es wurden mehr ungesunde Snacks verzehrt. Also das würde uns ja nicht wundern. Natürlich, Werbung wirkt, deswegen gibt es ja Werbung, aber weil Werbung überwiegend für ungesunde Produkte eingesetzt wird, macht sie Kinder krank. Das zeigt auch diese systematische Datenanalyse von 76 Untersuchungen zu Lebensmittelwerbung an Kinder bis 18 Jahren, Kinder und Jugendliche. Und es zeigt sich eine ganz überzeugende wissenschaftliche Datenlage. Die Autoren folgern, an Kinder und Jugendliche gerichtete Lebensmittelwerbung hat stark schädliche Wirkungen auf den Verzehr, die Bevorzugung beworbener Produkte für einen breiten Bereich von Marketingmethoden, ob es Fernsehwerbung ist, ob es Werbung auf der Verpackung ist und andere mehr. Also wir haben eine wirklich sehr starke wissenschaftliche Grundlage, konsistente, eindeutige wissenschaftliche Grundlage für die Notwendigkeit der Einschränkung der an Kinder und Jugendlichen gerichteten Lebensmittelwerbung. Das sagt auch die Europäische Fachgesellschaft für Übergewicht und Adipositas bei Kindern. Sie fordert in einem jüngeren Positionspapier, dass wir mehr Problembewusstsein bei Verbrauchern, Gesundheitsexperten und politischen Entscheidungsträgern und auch der Lebensmittelwirtschaft, würde ich hinzufügen, wecken müssen. Wir brauchen eine Kooperation wissenschaftlicher Fachgesellschaften zur politischen Begrenzung digitaler Lebensmittelvermarktung bei Kindern. Das haben wir in Deutschland schon erreicht. Die relevanten medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften sind hier ganz einig und haben alle die gleiche Forderung. Wir brauchen mehr Transparenz der Lebensmittelwirtschaft und der Vermarkter über Verbreitung und Wirkung des digitalen Lebensmittelmarketings und eine verpflichtende regulatorische Begrenzung durch die Politik der digitalen Vermarktung ungesunder Lebensmittel und Getränke an Kinder und Jugendliche. Die verpflichtenden Werbebeschränkungen sind das, was wir brauchen. Die Freiwilligen, auf die die Bundesregierung setzt, sind nicht ausreichend, was diese Studie zeigt. Die Werbebeschränkungen in 79 Ländern über 15 Jahre untersucht haben. Und Sie sehen, in den Ländern, in denen keine Werbebeschränkung erfolgt ist, ist der Junkfood-Verzehr stark angestiegen um 14%. Freiwillige Werbebeschränkungen haben ebenfalls noch einen Anstieg des Junkfood-Verzehrs bewirkt, obwohl er etwas geringer war. Ein Rückgang des Junkfood-Verzehrs, was wir ja brauchen, ist nur eingetreten in den Ländern, wo verpflichtende Werbebeschränkungen eingeführt worden sind. Ich fasse noch einmal zusammen die Forderung, die die Kinder- und Jugendärzte in Deutschland haben. Wir wollen ein rechtlich verbindliches Verbot von an Kinder und Jugendliche gerichteter Werbung für ungesunde Lebensmittel. Und wir erwarten von der kommenden Bundesregierung, die sich nach September formieren wird, dass sie das in die Hand nimmt. Zusätzlich wollen wir die verpflichtende und einheitliche Nährwertkennzeichnung durch den Nutri-Score auf der Packungsvorderseite von Fertigprodukten. Wir wollen keine ungünstige Nährstoffzusammensetzung bei Kinderprodukten. Wir sehen aus den Daten des Max-Rubner-Instituts, dass heute Kinderprodukte schlechter zusammengesetzt sind als die Produkte für Erwachsene. Das kann nicht sein. Wenn diese Maßnahmen nicht reichen, brauchen wir auch steuerliche Maßnahmen, wie das in Großbritannien sehr, sehr wirksam durchgeführt worden ist. Wir brauchen eine bessere Ernährungskompetenz bei Kindern. Wir brauchen die verpflichtende Verwendung der DGE-Qualitätsstandards in Kita und Schule. Und dort sollten wir keine zuckerhaltigen Getränke mehr abgeben und Wasserbrunnen haben. Und wir brauchen eine verbesserte Elternberatung zur Kinderernährung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Koletzko, für diese eindrückenden, vor allen Dingen auch Zahlen zur wissenschaftlichen Datenlage, was die Wirkung von Werbung auf die Ernährung von Kindern und Jugendlichen betrifft. Wir wollen jetzt schauen, für was werben eigentlich die Lebensmittelunternehmen. Und Oliver Heusinger, Kampagnendirektor von Foodwatch Deutschland, wird jetzt die zentralen Ergebnisse unserer Marktstudie vorstellen.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite schönen guten Tag. Herr Koletzko hat gerade sehr eindrucksvoll die Rolle von Werbung, die Rolle von Kinderernährung für die spätere Gesundheit und aber auch die Frage erläutert, wie Selbstverpflichtungen beim Kinderlebensmittelmarketing eigentlich funktionieren oder nicht funktionieren in anderen Ländern. Und genau da setzt auch unsere Marktstudie an. die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Wir wollten nämlich wissen, in Deutschland haben die Selbstverpflichtungen, die existieren, eigentlich dazu geführt, dass nur noch gesundes Essen an Kinder beworben wird. Das ist die Ausgangsfrage und deswegen ist auch die Frage Selbstverpflichtung auf dem Prüfstand. Welche Selbstverpflichtungen gibt es in Deutschland? Das sind drei Bausteine im Wesentlichen. Der erste Baustein ist der sogenannte EU-Pledge. Das ist eine Initiative, der mittlerweile 23 große Lebensmittelunternehmen angehören. Sie sehen an den Logos, da sind Unilever, Burger King, Danone, Ferrero, Nestlé, die weltgrößten Unternehmen sind fast alle dabei und die repräsentieren nach eigenen Angaben 80% des Werbebudgets in der EU und die haben eben versprochen, dass sie keine Werbung an Kinder unter 12 richten, es sei denn, die Produkte, die beworben werden, entsprechen den selbstgesetzten Nährwertkriterien. Und diese Selbstverpflichtung ist 2007 an den Start gegangen. Insgesamt gibt es diese also schon ganze 14 Jahre. Der zweite Baustein ist der Deutsche Werberat. Das ist das Selbstkontrollgremium der Werbeindustrie. Und die haben seit 2009 einen Werbekodex für Lebensmittelwerbung. Und da stehen verschiedene Dinge drin, unter anderem das Zentrale aus unserer Sicht ist, dass Werbung dem Erlernen einer ausgewogenen, gesunden Ernährung nicht entgegenwirken soll. Man erkennt also offenbar an, dass sie es könnte und wolle, dass das nicht passiert. Der dritte Baustein der Selbstverpflichtung in Deutschland ist von der Bundesernährungsministerin Julia Klöckner ins Leben gerufen worden. Das ist die Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten. Da geht es um das gesamte Lebensmittelangebot, aber insbesondere auch um Kinderprodukte. Und in diesem Kontext verspricht diese Reduktionsstrategie 15% weniger Zucker in Kinderjoghurts und 20% weniger Zucker in Frühstücksflocken im Vergleich zu 2015 und bis zum Jahr 2025. Merken Sie sich die 20%, das wird später nochmal relevant, also die Frühstücksflocken, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Wie haben wir jetzt überprüft, ob diese Selbstverpflichtungen funktionieren? Und funktionieren heißt für uns, dass nur noch gesunde Produkte an Kinder beworben werden. Wir haben uns im Supermarkt, in mehreren großen Supermärkten, auf den Webseiten der Lebensmittelhersteller und auf den Social-Media-Kanälen umgesehen und wir haben alle Produkte identifiziert, die in irgendeiner Form an Kinder beworben werden, sei es mit Gewinnspielen, mit Spielzeugbeigaben, mit Comics oder eben mit Influencern. Und wir haben als Stichprobe die Unternehmen genommen, die diesen EU-Pledge unterzeichnet haben, also die führenden Lebensmittelunternehmen, die den Großteil des Werbebudgets in Europa ausmachen. Wir haben knapp 300 Produkte auf diesem Weg identifiziert, 283, um genau zu sein, und wir haben diese Produkte dann abgeglichen mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation für Kindermarketing. Was genau steckt dahinter, hinter diesen Nährwertempfehlungen der WHO? Das will ich in Kürze erläutern, bevor ich die Ergebnisse vorstelle. Die Weltgesundheitsorganisation hat 2015 ein Modell vorgelegt, keine Angst, Sie müssen die Tabelle jetzt nicht im Detail entziffern, wo wirklich für alle Produktgruppen, die es so gibt, ganz genau definiert wird, welche Lebensmittel mit welchen Nährwerten sollten sich eigentlich an Kinder richten dürfen in der Werbung, wo sollten Comics drauf sein und wo nicht. Also manche Produktgruppen sind ganz ausgeschlossen, andere, da gibt es dann Grenzwerte für Fett, für Zucker, für gesättigte Fette oder für Salz. Vereinfacht dargestellt, beispielhaft, wäre nach diesem WHO-Modell erlaubt, Kindermarketing für Obst, Gemüse, für Nüsse, also für unverarbeitete, ausgewogene Lebensmittel. Und bei verarbeiteten Produkten gibt es dann bestimmte Schwellenwerte, also nur ungesüßte Tees, nur ungesüßte Milchgetränke oder eben bei den Frühstücksflocken einen Zuckergrenzwert von 15% als Beispiel. Wenn man dieses Modell, diese Messlatte anlegt auf die Produkte, die in Deutschland von den führenden Lebensmittelunternehmen an Kinder beworben werden, dann sehen wir, Der allergrößte Teil der Kinderprodukte in Deutschland ist nach wie vor unausgewogen. Enthält zu viel Zucker, zu viel Fett oder eben zu viel Salz. Und das hat sich seit 2015 fast nicht verändert. Wir haben die gleiche Untersuchung schon 2015 durchgeführt mit der gleichen Methodik. Wir haben ähnlich viele Produkte identifiziert und damals waren es 89,7% der Produkte, die zu viel Zucker, zu viel Fett oder zu viel Salz enthielten. Heute sind es immer noch 85,5%. Also wir sehen, dass die freiwilligen Selbstverpflichtungen nicht dazu geführt haben, dass nur noch gesundes Essen an Kinder beworben wird. Wir sind meilenweit davon entfernt, dass die WHO-Empfehlungen am Produktregal ankommen. Und das zeigt sich auch im Blick, wenn man die Hersteller im Detail ansieht. Die rechte orangene Spalte zeigt, dass überall bei allen Herstellern im Test der Anteil der ungesunden, zuckrigen, fettigen, salzigen Produkte höher ist als der Anteil der Produkte, die eben die WHO-Empfehlung einhalten. Und es gibt einen Hersteller, der allerdings positiv heraussticht, was die Veränderung angeht, und das ist Danone. Die kommen von einem Wert, wo fast jedes Produkt die WHO-Kriterien nicht eingehalten hat. Und mittlerweile sind es nur noch, könnte man sagen, 60% der Produkte, die unausgewogen sind. Aber auch hier immer noch der Großteil. Also man könnte sagen, unter den Blinden ist der einäugige König. Jetzt sagen die Hersteller aber Folgendes, und das ist auch nicht ganz falsch. Die sagen, wir haben doch den Zucker reduziert, wir haben doch was gemacht in den letzten Jahren. Und das stimmt, das sehen wir zum Beispiel an den Kellogg's Smacks. Die haben 20% weniger Zucker als bei der Voruntersuchung. Das Beispiel zeigt aber auch, wir müssen bei diesen relativen Angaben, wie viel Zucker reduziert wurde, sehr genau hinschauen und vor allen Dingen die absoluten Werte anschauen. Denn wenn man die anschaut, zeigt sich ein anderes Bild. 43 Gramm pro 100 Gramm war der Ausgangswert an Zucker. Und nach dieser Reduktion sind es immer noch 34 Gramm, also noch immer ein Drittel Zucker in diesem vermeintlichen Frühstück. Und das zeigt, dass man diese relativen Angaben wirklich mit Vorsicht genießen muss. Damit wird gerne hantiert seitens der Lebensmittelunternehmen und das ist oft irreführend aus unserer Sicht. Man könnte es nämlich auch so darstellen, trotz Zuckerreduktion enthalten die Kellogg's Smacks mehr als doppelt so viel Zucker, wie die WHO empfiehlt. Das alles bringt uns zu folgendem Fazit. Trotz Zuckerreduktion und den freiwilligen Selbstverpflichtungen, die es nun seit 14 Jahren gibt, ist der allergrößte Teil der Kinderprodukte nach wie vor unausgewogen. Wir können keine andere Schlussfolgerung ziehen, als dass die künftige Regierung es dann beim Kindermarketing nicht mehr darauf belassen darf, eben auf Selbstverpflichtungen zu setzen und auf Selbstheilungskräfte der Werbewirtschaft und der Lebensmittelwirtschaft zu vertrauen. Wir sind der Meinung, dass eine gesetzliche Beschränkung der an Kinder gerichteten Werbung in den kommenden Koalitionsvertrag gehört. Und das ist ja eine Forderung, die tatsächlich nicht nur von Foodwatch, sondern offenkundig von den medizinischen Fachgesellschaften, von den Fachleuten und nicht zuletzt auch von der WHO ja wirklich vehement eingefordert werden. Und das ist auch nicht so, als wären danach die Produkte alle grau und als gäbe es keine bunten Verpackungen mehr. Das Beispiel Chile zeigt, dort ist schlicht und einfach Tony the Tiger, das Idol für viele Kinder, von den Kellogg's Frosties verschwunden. Und interessanterweise die ersten Untersuchungen dazu zeigen, dass diese Werbebeschränkung, die dort eingeführt wurde, betrifft nicht nur die Verpackung natürlich, die hat dazu geführt, dass Kinder etwa 50% weniger Werbung ausgesetzt sind für ungesundes Essen und dass die zuckrigen Getränke nach Einführung dieser Gesetze, der Absatz ist um mehr als 20% eingebrochen. Es geht, wenn man es möchte, wenn der politische Wille da ist. Und es gibt auch nicht nur Chile als Vorbild, sondern auch beispielsweise Portugal oder Großbritannien, die jetzt gerade das Kindermarketing für ungesundes Essen beschränken. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Heusinger. Gerade gelesen, dass Frau Klöckner auch schon ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, dass weiterhin, beziehungsweise dass viele Kinderlebensmittel gesünder geworden sind und hat auf genau solche Reduktionszahlen hingewiesen. Aufgrund ihrer Initiative zur Zuckerreduktion unsere Studie zeigt, ja, vereinzelt sind Produkte sozusagen weniger zuckerhaltig zum Beispiel, aber sind weiterhin ungesund und unausgewogen, wenn man das an WHO-Standards misst. Frau Bitzer, Barbara Bitzer, Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft und Sprecherin der Dankallianz, hat jetzt das Wort und wird uns mal ein bisschen einen Ausblick darüber geben, was brauchen wir denn eigentlich an Maßnahmen, um diese große Herausforderung, Fehlernährung und die Folgeprobleme in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf und die Deutsche Allianz nicht übertragbarer Krankheiten vertreten kann. Vielleicht dazu ein Wort. Die Deutsche Allianz nicht übertragbarer Krankheiten, DANK, ist ein Wissenschaftsbündnis, was bereits vor 10 Jahren von der Deutschen Diabetesgesellschaft ins Leben gerufen wurde und dem heute 23 medizinische Fachgesellschaften angehören, darunter all die großen Gesellschaften wie die Kinder- und Jugendmediziner, die Krebsgesellschaft, die Kardiologen, der Hausärzteverband und viele, viele mehr. Uns alle eint das Bestreben nach Maßnahmen der Verhältnisprävention, um den Tsunami an nicht übertragbaren Krankheiten aufzuhalten. Und uns alle eint ist, dass eben Lebensstil, Übergewicht, Adipositas, dass das die größten Risikofaktoren sind, eine dieser Erkrankungen zu entwickeln. Ja, in 4 Jahren kann viel passieren, in 4 Jahren einer Legislaturperiode, wenn es denn politisch gewollt ist. So sehen wir, dass zum Beispiel im letzten Jahr die nationale Diabetesstrategie verabschiedet wurde. Und wir haben gesehen, gerade in der Pandemie, wie schnell die Politik reagieren konnte auf die wechselnden Entwicklungen der Pandemie. In Sachen ausgewogener Ernährung und speziell ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel an Kindern ist hingegen die Zeit scheinbar stehen geblieben. Und das hat Herr Heusinger sehr eindringlich geschildert, indem er uns die Ergebnisse der Marktstudie von Foodwatch vorgestellt hat. Es ist erschreckend und auch beschämend. Weiterhin sind 85% der an Kinder beworbenen Lebensmittel ungesund. Sie enthalten zu viel Zucker, Fett und Salz und entsprechen nicht dem von der WHO empfohlenen Nährwertprofil. Und das alles trotz bereits bestehender Selbstverpflichtung der Lebensmittelindustrie. Lediglich 41 der fast 300 untersuchten Produkten entsprechen diesen WHO-Empfehlungen. Und auch erschreckend, seit 2015 hat sich daran kaum etwas geändert. Und das zeigt ganz eindeutig, die Bundesregierung ist mit ihrer Strategie der freiwilligen Selbstverpflichtung gescheitert. Und es zeigt auch, dass wir auf ein Einlenken der Lebensmittelindustrie einfach nicht länger warten können. Es ist dringend notwendig, dass wir endlich ein gesetzliches Werbeverbot für süße, salzige und fettige Snacks an Kinder auf Bundesebene einführen. Kinder und Jugendliche sind täglich einer Vielzahl von Versuchungen und Werbeeinflüssen ausgesetzt. Auch die Zahlen einer anderen Studie untermauern das sehr eindrucksvoll. Eine Studie der Universität Hamburg, die die Deutsche Diabetesgesellschaft, der AOK-Bundesverband, weitere Fachgesellschaften und das Wissenschaftsbündnis DANK in Auftrag gegeben haben. Sie verdeutlichen das Ausmaß. Jedes mediennutzende Kind zwischen 3 und 13 Jahren sieht täglich über 15 Werbespots für ungesunde Produkte. 92% der Werbespots für Lebensmittel, die sich an Kinder richten, werben für ungesunde Produkte. Und es wurde sehr klar gezeigt, dass die Werbeintensität im Fernsehen nochmal gesteigert wurde, und zwar um 29%. Und dies alles, und das betone ich nochmal, trotz der bestehenden freiwilligen Selbstverpflichtung der Industrie. Wie sieht es in den sozialen Medien aus? Die sozialen Medien haben bereits eine große Bedeutung und die Bedeutung wächst immer weiter. Auch hier ist es sehr schwierig für die Kinder, das hat Herr Professor Koletzko auch gerade schon sehr eindrücklich geschildert, es ist schwierig für Kinder, hier Werbung, hier zu differenzieren, was ist Werbung und was sind Beiträge. Werbung kommt oft getarnt daher, mal als Mini-Doku über die Herstellung einer Tiefkühlpizza, mal werden Kinder in Videos von Influencern in Fastfood-Restaurants mitgenommen, manchmal sind Influencer genauso alt wie die Zielgruppe und animieren ihre Zuschauer dazu, 24-Stunden-Challenges mit Chips-Essen durchzuführen. All diese Dinge animieren Kinder natürlich, mehr Kalorien zu sich zu nehmen als notwendig. Und einmal geklickt, erfolgt oft eine Weiterleitung zu den Webseiten der Hersteller, zu weiteren Gewinnspielen und zu weiteren Bewerbungen. Studien zeigen eindeutig, wir haben es gerade gesehen, Werbung wirkt. Werbung animiert die Kinder dazu, mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als günstig für sie ist. Werbung hebelt das gute Vorbild gesundheitsbewusster Eltern aus, gerade wenn es um den Fastfood-Konsum geht. Die Entwicklung spricht für sich. Wir sehen bereits heute, jedes siebte Kind ist übergewichtig und die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig. Lockdown, Schulschließungen, die Vereine waren geschlossen, es fand kein Sportunterricht statt, Kinder haben mehr Zeit vor Fernsehen und Internet verbracht. Auch dies war nicht förderlich für die Entwicklung des kindlichen Übergewichts. Insofern muss auch die Pandemie ein Weckruf für die Prävention sein. Ein Verbot von an Kinder gerichteter Werbung für ungesunde Lebensmittel ist längst überfällig. Dafür setzen wir uns vehement ein als Wissenschaftsbündnis Dank und als Deutsche Diabetesgesellschaft und die Beteiligten, die hier am Tisch sitzen. Ernährungsbildung, Aufklärung, Appelle an die Eigenverantwortung und auch der ständig mahnende Zeigefinger, ernähr dich gesünder, beweg dich mehr, all das bringt nicht den nötigen Erfolg. Wir brauchen dringend den Paradigmenwechsel von dieser Verhaltensprävention hin zur Verhältnisprävention. Die Politik ist in der Pflicht, ein Umfeld zu schaffen, was es uns und vor allen Dingen unseren Kindern leichter macht, sich gesund zu ernähren und auch mehr zu bewegen. Da ist ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel an Kinder ein ganz wichtiger erster Schritt. Natürlich wird ein Werbeverbot allein diesen Tsunami nicht aufhalten können. Dafür braucht es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Ein Bündel, was die WHO seit vielen Jahren empfiehlt. Maßnahmen, die wissenschaftlich belegt sind und die viele andere Länder wie Großbritannien, wie Chile, wie Portugal und zahlreiche andere bereits eingeführt haben. Und dazu gehört, wie euer Professor Koletzko auch schon erwähnt hat, ein verpflichtender Nutri-Score auf allen Produkten, dass man tatsächlich die Wahl hat und eine gesunde Wahl treffen kann. Dazu gehört eine nach Nährwertprofil gestaffelte Mehrwertsteuer. Das heißt für uns, gesunde Produkte wie Obst und Gemüse komplett von der Mehrwertsteuer zu entlasten und im Gegenzug ungesunde Produkte, die viel Zucker, Fett und Salz enthalten, stärker zu besteuern. Ferner gehört dazu eine Stunde Sport und Bewegung in Kita und Schule täglich verpflichtend und es gehören die verbindlichen Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verpflichtend für die Kita- und Schulernährung. Ein wichtiger erster Schritt wäre die Einführung eines Werbeverbots für ungesunde Lebensmittel an Kinder. Da sind wir uns alle einig, alle, die hier sitzen, die vereinte Wissenschaft und alle die Organisationen, die wir vertreten und die hier hinter uns stehen. Ein gesetzliches Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel gehört auf die politische Agenda und dringend in den nächsten Koalitionsvertrag. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Bitzer, Geschäftsführung der Deutschen Diabetesgesellschaft und Sprecherin der Dankallianz. Sie haben jetzt sowohl hier im Raum als auch per Zoom die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe immer einen Blick auf die TeilnehmerInnenliste bei Zoom. Sie können also jetzt per Handheben-Funktion sich melden und dann auch eine Frage stellen, die wir dann hier hoffentlich auch hören werden. Und bitte vergessen Sie nicht immer auch bei Ihrer Meldung das Medium zu nennen, für das Sie berichten. Eine Meldung vor Ort, Herr Maurin von der Taz, der bräuchte ein Handmikrofon. Genau, dann können wir nämlich auch per Zoom diese Fragen hören.
Was sagen Sie denn zu dem...
Ich glaube, das ist an.
Ja. Was sagen Sie denn zu dem Einwand des Lebensmittelverbands zum Beispiel, dass das eine Scheindebatte sei, jetzt über Werbeverbote zu reden? Stattdessen sollte man verstärkt auf Aufklärung und Bildung über die Zusammenhänge der Gewichtsentwicklung und die Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung setzen.
Herr Koletzko.
Natürlich brauchen wir Aufklärung. Und wir brauchen Informationen und wir brauchen Stärkung der Familien. Das ist absolut richtig. Da sind wir, glaube ich, alle dafür. Man muss aber sagen, dass das, was die Bundesregierung ja auch sehr stark in der letzten Legislaturperiode verfolgt hat, die Stärkung der Aufklärung eben nur einen Teil der Bevölkerung erreicht. Wir sehen ja, wenn wir die Kindergesundheitsstudie anschauen, in der ersten und zweiten Welle, dass zwischen der ersten und der zweiten Welle, also etwa in den letzten 10 Jahren, das Übergewicht insgesamt in Deutschland nicht mehr gestiegen ist, aber dass die sozioökonomische Disparität stark zugenommen hat. In der ersten Welle war der Unterschied zwischen Familien mit hohem sozioökonomischen Status und niedrigem sozioökonomischen Status, was die Häufigkeit von Adipositas anging, etwa dreifach. In der zweiten Welle ist sie 4,3 bis 4,4-fach. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass was Deutschland verfolgt hat, die Strategie der Freiwilligkeit, erreicht die gebildeten Mittelschichtsfamilien. Sie lässt aber einen großen Teil unserer Kinder in den sozial schwächeren Familien, die besonders anfällig sind, auch für die Wirkungen von Werbung zurück. Das ist ethisch unvertretbar und das kann sich dieses Land auch aus eigenem Interesse nicht leisten. Wir haben eine demografische Veränderung, wo wir alle Kinder brauchen, um beizutragen für unsere Zukunft. Wir können es uns überhaupt nicht leisten, einen großen Teil der Kinder in eine schlechte Gesundheit hineinlaufen zu lassen. Und die Daten, das habe ich ja eben gezeigt, aus der Wissenschaft, zeigen ganz klar, freiwillige Maßnahmen allein wirken wenig, verpflichtende Maßnahmen, das hat die Analyse aus diesen 79 Ländern ja gezeigt, verpflichtende Maßnahmen sind wirksam, da haben wir klare Evidenz. Und wenn wir eine rational gesteuerte Politik wollen, dann müssen wir uns an diesen Daten auch orientieren.
Gut, dann haben wir eine Frage per Zoom. Müssen wir das Mikrofon freischalten? Wahrscheinlich Frau Nils.
Ja, hören Sie mich? Das ja. Wäre wunderbar. Könnten Sie mir vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, inwiefern die Corona-Maßnahmen die ganze Situation jetzt eigentlich so ein bisschen verschlimmert haben? Also die Kinder sitzen zu Hause und essen Glücklichmacher. So bringe ich das jetzt mal auf den Punkt.
Auch Herr Kulitzko.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben dazu Ende letzten Jahres eine Befragung bei 1000 Familien mit Kindern im Alter bis zu 14 Jahren in Deutschland durchgeführt, gemeinsam mit den beiden Münchner Universitäten und dem Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin in München. Und dabei zeigt sich, dass insgesamt in der Pandemie, in den ersten 6 Monaten der Pandemie, etwa 10% der Kinder an Gewicht deutlich zugenommen haben. Es waren besonders Kinder im Schulalter, Kinder über 10 Jahren, besonders häufig betroffen. Es kam erwartungsgemäß in der Pandemie zu einem Rückgang der körperlichen Bewegung, etwa bei knapp 40% der Kinder, die mehr zu Hause vor dem Bildschirm gesessen haben. Und es kam zu einer Veränderung der Ernährung, die wiederum sehr stark abhängig war von dem sozioökonomischen Status. In den besser gestellten Familien, wo Eltern im Homeoffice zu Hause waren, wurde auch mehr zu Hause gekocht und oft hat sich die Ernährung verbessert. Es gab mehr Obst und Gemüse. In den schlechter gestellten Familien dagegen war es so, dass die Kinder mehr Junkfood, mehr ungesunde Nahrungsmittel, mehr gezuckerte Getränke etwa um 20% mehr verzehrt haben. Mehr auch wieder die über 10-Jährigen als die kleineren Kinder. Und auch hier war es eben so, dass in der Pandemie eine starke Benachteiligung von Kindern aus schwachen Familien aufgetreten ist. Also das ist eine Situation, die uns noch mehr dazu auffordert, zu handeln. Wir können nicht länger warten, sondern wir müssen mehr tun.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Gerne Hand heben. Wir sehen das und können Ihre Frage auch hier im Raum vorspielen. Oder hier vor Ort. Einmal bitte das Mikrofon an Herrn.
Ja, Sie haben ja am Ende gesagt, dass Sie hoffen, dass es und Sie wünschen sich, dass es in Koalitionsvertrag kommt. Wie optimistisch sind Sie denn da und auf welche Parteienkonstellation könnte man setzen? Wo spüren Sie eine höhere Offenheit und wo vielleicht eine geringere Offenheit?
Ja, insgesamt sind wir sehr optimistisch, kann man wohl so sagen, da wir inzwischen nicht die einzigen sind, die dieses gesetzliche Werbeverbot fordern, sondern weil es inzwischen eine breite Basis dafür gibt. Wir sehen die Beispiele aus anderen Ländern, wir sehen die Forderung der WHO und wir sehen aber auch bei uns im Land, dass da ein großer Zuspruch zu diesem Werbeverbot wächst. Der Bundesverband der Verbraucherschutzzentralen fordert dies, die Verbraucherschutzministerkonferenz der Länder fordert ein Werbeverbot und sogar der Wissenschaftliche Beirat im Ernährungsministerium empfiehlt ein gesetzliches Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel an Kinder. Insofern sehen wir durchaus Chancen, dass das kommt und sehen es als deutlich notwendig, dass es kommt. Wie das bei den Parteien ist, wie man das sich vorstellen kann, bei einigen Parteien ist der Zuspruch dazu größer. Das wären wahrscheinlich die Grünen, SPD. Da sehen wir eher eine Basis, eine Einschätzung, die unserer entspricht. Wir sehen aber durchaus auch in konservativen Parteien wie der CDU durchaus Zuspruch zu diesen Themen, nicht flächendeckend, aber in einzelnen Bereichen. Und wir sehen auch im Bereich Gesundheitspolitik mehr Zuspruch zu diesen Maßnahmen als im Bereich Ernährungspolitik. Und das ist auch eine unserer Forderungen, dass wir sagen, an sich müsste der gesundheitliche Verbraucherschutz nicht im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft angesiedelt sein, die per se auch die Interessen der Erzeuger und der Industrie vertreten sollen. Er müsste eigentlich im Gesundheitsministerium angesiedelt sein.
Dann haben wir eine Frage per Zoom von Herrn Schlieger vom Wiesbadener Kurier.
Ja, hören Sie mich?
Ja.
Ja, Schlieger, Wiesbadener Kurier, VRM. Ich habe zwei Fragen. Einmal, können Sie noch mal etwas detaillierter sagen, welche Regelungen im Ausland getroffen wurden und die erfolgreich waren? Sie hatten ja Großbritannien und Portugal angesprochen und seit wann es die gibt und mit welchem Erfolg? Etwas detaillierter. Und das Zweite, Foodwatch hat ja aktuell eine Auseinandersetzung, eine Debatte mit dem Werberat. Können Sie das nochmal erklären, was da wieder der Stand der Dinge ist?
Danke. Herr Huizinger.
Gerne. Wie vorhin erläutert, gibt es zuerst zur ersten Frage, gibt es zahlreiche Länder weltweit, die teilweise verbindliche, teilweise Selbstverpflichtungen und teilweise gar keine Regeln eingeführt haben. Und die Daten, ich bin mal so frei und wechsle nochmal auf dieses Slide von Herrn Koletzko, das dargestellt hatte, zur Wirksamkeit. Da sieht man sehr deutlich, in den Ländern, in denen verpflichtende Werbebeschränkungen eingeführt wurden, konnte der Verzehr von Junkfood in den Jahren 2002 bis 2016 um 8,6% reduziert werden. Und in Ländern ohne Werbebeschränkungen ist der Junkfood-Verzehr weiter sehr deutlich angestiegen. Und auch in Ländern mit freiwilligen Werbebeschränkungen ist der Junkfood-Verzehr weiter angestiegen. Also so viel zur Wirksamkeit. Da würde ich mich vor allen Dingen auf diese Übersicht der vielen Länder stützen und nicht nur auf einzelne Fälle. Da Sie aber gefragt haben, wie genau das funktioniert in verschiedenen Ländern. In Großbritannien beispielsweise ist jetzt gerade eine Regelung auf den Weg gebracht worden, die greift ab Anfang 2022. Da dürfen dann TV-Werbespots für Produkte wie Softdrinks, für zuckrige Flocken oder eben für andere unausgewogene Produkte nur noch abends gesendet werden, sodass eben Kinder davon nicht mehr erreicht werden, weil die dann in der Regel schon schlafen. Und in anderen Ländern gibt es Regelungen wie in Norwegen oder in Schweden, da dürfen gar keine Nahrungsmittel oder Getränke an Kinder beworben werden. Und Chile ist jetzt ein Fall, wo wir sehen, dass tatsächlich eine sehr umfassende Regelung gemacht wurde, die aus unserer Sicht auch so der Goldstandard ist. Dort betrifft diese Regelung wirklich alle Kanäle, also sowohl die Produktverpackung, was ich vorhin gezeigt hatte mit dem Tony the Tiger, mit den Kellogg's Frosties in Chile, als auch eben die Medienkanäle, als auch die Internetwerbung, als auch die sozialen Medien. Also das ist sehr umfassend, wie Chile das reguliert hat. Und auch dort betrifft es aber nur die unausgewogenen Produkte. Die gesunden, unverarbeiteten Lebensmittel dürfen weiter an Kinder beworben werden. So viel zur ersten Frage. Die zweite Frage nach dem Werberat. Das muss man sagen, ist einigermaßen erstaunlich. Also der Zentralverband der Werbewirtschaft ist ja dafür da, um Verstöße gegen den Werbekodex zu ahnden. Und wir haben zahlreiche Verstöße aus unserer Sicht dort eingereicht. Bunte Online-Spiele, die sich an Kinder richten, für Paula-Pudding, für Ferdi-Fuchs-Würstchen, für alle möglichen Produkte. Beispiele eingereicht, wo aus unserer Sicht dieser Werbekodex eigentlich gebrochen wird. weil es nämlich dem Erlernen einer ausgewogenen Ernährung auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse ja nachweislich entgegenwirkt. Also was nach dem Werbekodex nicht erlaubt wäre. Aber der Zentralverband der Werbewirtschaft und der Deutsche Werberat weigert sich, dort Beanstandung auszusprechen. Und da müssen wir sagen, versagt dieses Gremium auf ganzer Linie. Wenn Online-Spiele für zuckrige Produkte, für zuckrige Puddings und für salzige Würstchen nicht einer ausgewogenen Ernährung entgegenwirken, was dann? Und das zeigt für uns, dass dieses Gremium ja kein Teil der Lösung sein kann, wenn eben hier der Schutz der Kinder hinten angestellt wird, offenkundig. Und ein Detail vielleicht noch, also der Verband hat schon von Fake News gesprochen, heute in der FAZ. Zu dem Zeitpunkt lag dem Zentralverband der Werbewirtschaft die Studie noch gar nicht vor, die der Verband als Fake News bezeichnet. Also ich glaube, das sagt alles über die Seriosität der Aussagen.
Vielen Dank. Und dann haben wir auch per Zoom eine Frage von Heike Jaberg vom Tagesspiegel.
Haben Sie mich haben Sie mich,
ja.
Können Sie mich hören?
Ja.
Hallo. Hi. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage ist, Sie konzentrieren sich ja sehr stark auf das Thema Werbung. Ich frage mich, ob nicht da so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt wird. Also ist es denn eigentlich, wäre es denn nicht sinnvoller, darauf zu achten, dass die Produkte gesünder sind, statt sich auf dieses Feld der Werbung zu kaprizieren? Also warum machen Sie das? Also warum geht da so viel Energie rein bei Ihnen? Und das Zweite ist, keine Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet. Das ist ja aber auch so ein bisschen schwierig. Ich meine, sollte denn dann sozusagen jeder Werbetreibende vorher die WHO-Richtlinien lesen, um zu gucken, ob jetzt diese Werbung ausgestrahlt werden darf oder nicht? Also wie soll das dann quasi praktisch gehen? Dankeschön.
Ja, das eine zu tun heißt ja nicht, das andere zu lassen. Im Moment setzen wir einen großen Fokus auf das Thema Kinderwerbeverbot für ungesunde Produkte. Aber wie ich schon gesagt habe, wird das alleine nicht des Rätsels Lösung sein. Wir brauchen Maßnahmenbündel und das zeigen eben auch gerade die Untersuchungen in anderen Ländern. Wir hatten gerade das Beispiel Chile, da gibt es sehr gute Erfolge mit dem Maßnahmenbündel Werbeverbot und Warnhinweise. Natürlich wollen wir auch, dass die Lebensmittel gesünder gestaltet werden. Dazu gibt es ja im Moment schon die freiwillige Reduktionsstrategie, die aber in unseren Augen bisher gescheitert ist. Es gibt kleine Erfolge, aber diese sind nicht flächendeckend, die betreffen einzelne Produkte und vor allen Dingen selbst nach der Reduktion enthalten häufig diese Produkte immer noch zu viel Zucker. Letztendlich haben Sie aber recht, muss man auf allen Ebenen arbeiten. Ein Werbeverbot alleine wird die Sache nicht lösen. Wir brauchen auch günstigere Zusammensetzung der Produkte.
Dann haben Sie noch gefragt, Frau Jaberg, wie soll das gehen? Ich glaube, es geht ganz einfach. Die Hersteller wissen genau, wie ihre Produkte zusammengesetzt sind, steht ja jetzt schon auf der Packungsrückseite in kleingedruckt, was man kaum lesen kann, stehen die Angaben drauf. Es ist ganz einfach für die Hersteller zu erkennen, welche Produkte sind dem Nährstoffprofilen entsprechend gesund zusammengesetzt und könnten dann auch beworben werden. Wenn alle Hersteller den Nutri-Score vorne drauf drucken, könnte man auch sagen, alle Produkte, die Nutri-Score A grün gezeichnet sind, sind die, die man bewerben kann. Das wäre eine ganz pragmatische Lösung. Also das ist praktisch einfach umsetzbar für die Hersteller. Die Daten liegen in allen vor.
Vielleicht noch ein Zusatz. Es geht uns auch nicht darum, Werbung generell zu verbieten oder Werbung an Erwachsene zu verbieten. Es geht wirklich darum, die Werbung für ungesunde Produkte an die vulnerable Zielgruppe der Kinder zu verbieten. Es darf weiterhin für gesunde Produkte, die diesem Nährwertprofil entsprechen, geworben werden, auch an Kinder.
Ja, danke schön. Gibt es noch Fragen? Sie haben die Chance. Sehe ich jetzt nicht, auch hier im Raum nicht mehr. Deswegen können wir jetzt die Veranstaltung schließen. Wie gesagt, die Grafiken aus den Präsentationen kann ich Ihnen zuschicken. Sie hatten ja schon vereinzelt Mails geschrieben. Ich habe das schon gesehen und zur Kenntnis genommen, bekommen Sie. Und Ansonsten haben wir bereits die Pressematerialien auch verschickt. Ja, bei Bedarf sprechen Sie mich einfach nochmal an, falls Sie die nicht bekommen haben. Pressemitteilung, die Studie, Bildmaterial, alles haben wir und können Ihnen schicken. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.